Immer wenn Jubiläen anstehen, in diesem Jahr jährt sich der Mauerfall zum 35. Mal, dann wird ja auch immer wieder und mehr über die deutsche Einheit, vor allem über Fehler und Versäumnisse diskutiert und darüber, dass Ostdeutsche immer noch nicht ausreichend in Führungspositionen vertreten sind, dass es noch keine wirkliche Einheit ist, die Lebensverhältnisse unterschiedlich. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen befeuern ja jetzt diese Debatten erneut. Es erscheinen Bücher, Diskussionsrunden finden statt, Film und Theater beschäftigen sich mit den Ostdeutschen und vor allem auch dann manchmal mit der Frage, die haben ja die Demokratie immer noch nicht gelernt. Ich bin Ulrike Bieritz und nach Schwedt in der Uckermark gereist. Hier ist der Schauspieler, Kabarettist und Regisseur André Nicke, Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt und hat gerade die Legende von Paul und Paula als Theaterstück auf die Bühne gebracht. Danke, dass Sie sich in diesem ganzen Stress Zeit für unser Gespräch nehmen, denn wir wollen darüber reden, wie die Stimmung im Land ist, woher diese neue Ost-West-Debatte kommt und welche Rolle Kunst und Kultur in dieser ganzen Auseinandersetzung spielen. Danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich, dass Sie den Weg nach Schwedt gefunden haben und dass ich die Möglichkeit habe, hoffentlich ein bisschen dabei zu helfen, Welt einzuordnen.
3. Oktober oder 9. November? Welcher Tag ist denn für Sie wichtiger?
9. November.
Warum?
Da öffnete sich eine ganze Welt. Vielleicht auch so ein bisschen in einer Anarchiephase, in der ich als Schauspielstudent gerade war, passte das alles sehr ganz gut hinein. Der 3. Oktober war dann schon wieder sehr kanalisiert. Und ich muss den 3. Oktober tatsächlich mal episodenhaft beschreiben. Wir waren mit einer Inszenierung von Peter Schroth, Peter Kleinert, die hatten die im BRT gemacht, die Räuber von Schiller. Dann in der großen weiten Welt unterwegs, wir waren nach Nijmegen und Utrecht in Holland eingeladen und weiter ging es nach London rüber. Und den 3. Oktober waren wir, glaube ich, in Utrecht gewesen sein und spielten die Räuber am Abend. Und die holländischen Freunde glaubten uns, eine Freude damit zu machen, dass sie die Fernseher aufstellten, damit wir dann die Wiedervereinigungsfeier am Brandenburger Tor sehen könnten. Und diese Räuberinszenierung endete damit, und das war die Idee der Inszenierung, alle liegen irgendwie in einem Friedhof, wachen mal auf, fragen sich, was ist denn schiefgelaufen, warum sind wir alle tot? Wir hatten doch einen großen gesellschaftlichen Aufbruch vor, warum ist der im Privaten geendet und wir sind tot? Dass die Räuber sich am Ende dieser Inszenierung wieder in ihre Gräber legten und für weitere 200 Jahre schlafen sollten, so wie König Barbarossa im Kiffhäuser, in der Hoffnung, dass mal irgendwas besser wird. Und wir hatten da irgendeine Musik, norwegische, elegische Musik drüber. Und an dem Abend hatten wir alle Studenten das Bedürfnis. Weil wir wussten, wir sind aus einem Land ausgereist, ob wir es geliebt haben oder gehasst haben, aber wir werden in dieses Land nie wiederkommen. Dass wir, so kritisch wir teilweise unterschiedlich dem Land gegenüberstanden und so befürwortend wie ihm nahestanden, unsere Nationalhymne, die der DDR zu summen. Völlige Irritation bei den Holländern. Aber dort haben wir einen Verlust gespürt. Das spricht jetzt für den 3. Oktober. Aber der große Aufbruch und die Anarchie, das war der 9. November.
Sie sind ja 1966 in Bautzen geboren, haben in Berlin an der Ernst Busch studiert, viel in Berlin gearbeitet, waren aber auch in Stendal und auch in Detmold, wie ich gelesen habe, also Ost und West. Aber wenn Sie gefragt werden, wo Sie herkommen, was sagen Sie dann?
Aus dem Osten. Das sage ich jetzt. Das hätte ich in den 90er Jahren so nie gesagt. Da war ich Schauspielstudent, 91 den Abschluss gemacht, dann noch eine ganze Weile in Berlin geblieben. Am Theater der Freundschaften, jetzt ein Karusselltheater, ja auch engagiert gewesen für eine gewisse Zeit. In der freien Szene mich umgetan, weil ich mich immer als Generalist verstehe und nie wirklich als Spezialist. Ich wollte ja schon als Kind immer Theaterleiter werden und war gerne der Bestimmer im Buddelkasten. Und man muss ja auch leiten wollen, das kommt auch dazu. Und in den 90er Jahren aber hat das für mich gar keine Rolle gespielt. Ich fand das einfach toll, überall sein zu dürfen und hatte auch das Gefühl, dass ich gar nicht zugeordnet werde. Vielleicht war damals diese Zuordnungseindeutigkeiten waren irgendwie gar nicht gewünscht oder nicht gewollt oder man hat das nicht als notwendig erachtet. Aber je älter ich werde, begreife ich mich eben doch in meinen Prägungen, die in der frühesten Kindheit durch kulturelle Prägungen stattfanden und durch Wertevermittlung, dass ich die Welt eben mir selber nur erklären kann aus dem, was ich damals an Maßstäben erfahren konnte, einschließlich eines dialektischen Denkens und nicht eines Begreifens der Welt in monokausalen Zusammenhängen. In dem Sinne, ich bin dann gerne Ossi.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum wir jetzt 30 Jahre oder über 30 Jahre danach wieder darüber diskutieren? Weil wir haben ja am Anfang immer auch versucht, Dialekte zu verschweigen und sich anzupassen und was weiß ich und haben dann auch immer gesagt, nee, wir sind hier Deutsche oder vielleicht Sachsen oder Thüringer oder irgend sowas. Und dass wir jetzt wieder anfangen, mehr darüber zu diskutieren, dass wir uns selber vielleicht als Ostdeutsche sehen und die anderen als Westdeutsche?
Tja, das ist so mit den Erklärungsversuchen. Das sind ja immer nur modellhafte Versuche, sich Welt irgendwie verständlich zu machen. Und die eignen sich oder manchmal eignen sie sich weniger. Aber Anfang der 90er Jahre, relativ schnell, hatte ich für mich den Satz gefunden, aha, guck mal an, im Osten haben wir im Bewusstsein von Schizophrenie gelebt. Dieses Land, in dem du jetzt bist, ist schizophren. Das zweite war ein Satz, den ich im Tagesspiegel gelesen hatte, der da stand, während der westdeutsche Student noch überlegt, ob das Thema seiner Abschlussarbeit zu seiner Persönlichkeit passt, hat der Ostdeutsche seine Abschlussarbeit schon abgegeben. Und das dritte ist eine Aussage von Frank Kastorf, der 1992, 93 gefordert hat, wir sollen die Gräben aufreißen und nicht zuschütten, auf dass wir uns erkennen und dadurch verstehen lernen. Und das ist, glaube ich, nicht passiert. In dieser Euphorie der Wiedervereinigung haben wir ganz viele Gräben zugeschüttet. Auch unsere eigenen, gesamtgesellschaftlich. Wir waren alle in dem Glauben, der Weltfrieden ist ausgebrochen, jetzt wird es uns nur noch gut gehen. Auch da die großen Fahrlässigkeiten. Wir können ja genauso, wie wir über die Widersprüche zwischen Ost und West sprechen, können wir über die Widersprüchlichkeit, warum wir nicht mehr wehrfähig sind, sprechen. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir alle glaubten, die Welt sei jetzt eine andere geworden. Das, denke ich, das hat ganz viel mit dieser Anfangszeit zu tun, dass wir vielleicht zu optimistisch reingegangen sind, weil wir es wollten. Wir wollten an das Gute glauben. Ein bisschen mehr Realismus hätte uns gut getan, der hätte nur damals nicht funktioniert. Denn es war ja eine große, tiefe Sehnsucht, rauszukommen aus einer Beengtheit, aus doch einer Diktatur, aus einem Willkürstaat, wo du eben keinen Grundwertekanon hattest wie heute und deine Rechte gegen den Staat auch durchsetzen konntest. Und man wollte sich vielleicht auch nicht mit der eigenen Geschichte so sehr beschäftigen, weil die Verstrickungen des 20. und des beginnenden 21. Jahrhunderts, glaube ich, fast jeden in irgendeiner Art und Weise ereilt haben.
Warum brauchst du eben 30 Jahre, um an so einen Punkt zu kommen?
Ich habe die Quelle nicht. Also eine soziologische Studie hatte mal, was Migration betrifft, und ich glaube, es bezog sich auf türkische Migranten, dass die Kindergeneration noch versucht, sich sehr zu assimilieren, aber die Enkelkinder dann nach ihren Ursprüngen suchen und die sich dann wieder Richtung Türkei wenden. Wo komme ich her? Wer bin ich eigentlich? Welche Werte spielen in meinem Leben eine Rolle? Weil sie doch eine soziale Erfahrung gemacht haben, dass sie, egal wie lange sie dann schon in Deutschland sind, sie bleiben die Fremden. Vielleicht spielt das eine Rolle, dass mir nach 30 Jahren der Ossi begriffen hat, er bleibt der Ossi.
Und das ist vielleicht dann auch die Erklärung, weil ich mache mir ja auch Gedanken darüber, warum viele junge Menschen, Jahrgang 1989, sich immer noch als Ossis sehen.
Also ich sage immer, wir haben im Theater nur gewonnen, wenn wir so relevant sind, dass über uns am Abendbrottisch erzählt wird. Und damit komme ich wirklich auf die Funktion der Familie. Wie es, glaube ich, bei Engels hieß, die Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft. Ohne dieses Zusammenwirken zwischen einer Gesellschaft und eben einer Familie funktioniert das nicht. Und ich glaube, die Prägungen in der Familie und die biografischen Prägungen und die Sozialisierungen, die in diesen Familien eben eine Rolle spielen, die werden am Frühstückstisch, am Abendbrottisch mit jedem Erlebnis weiter tradiert, weitergegeben. Jetzt sind wir eben an den Punkt gekommen und das ist ein großes Plus, dass wir all die Vorurteile, Grundannahmen hervorziehen und über sie sprechen. Denn wir haben ja nach wie vor kein, vielleicht, das ist auch gut, dass wir es nicht haben, kein großes einheitliches Bild von dem, was der Osten mal war. Jeder nimmt es anders wahr. Deswegen machen wir übrigens Paul und Paula. Weil wir da ein Versatzstück dazu einfach mit addieren wollen, was die DDR gewesen sein könnte. Und es gibt ja unterschiedliche Wahrnehmungen von DDR. Zitat von dem Liedermacher Renft, sinngemäß, es gab drei DDRs. In der einen haben wir gelebt, die andere haben wir in der Zeitung gelesen und die dritte haben wir uns erträumt. Es gibt keine einheitliche kollektive Erinnerung an die DDR, also ist alles individuell. Es gibt Einordnungsversuche, oftmals eben von Leuten, die gar nicht in der DDR gelebt haben. Das nennt sich dann wissenschaftlich, aber das ist immer noch was anderes, ob man es wirklich gefühlt, gerochen, anfassen konnte, ob man geliebt hat in der DDR, ob man seine Ausbildung machen konnte, ob man Berührungen hatte, ob man Verführungen hatte, denen man widerstehen musste. Viertes Erlebnis möchte ich noch hinzusetzen, Anfang der 90er Jahre. Wir spielten im Stasi-Knast Hohenschönhausen in den Freigehöfen gleich im Sommer 1991 von Sartre Tote ohne Begräbnis. Und zur Premiere Lust wandelten dann auch eindeutig Besucherinnen aus West-Berlin. Man erkannte sie dann immer noch an der Kleidung und wie sie Haare trugen. Nein, also das hätte ich mir nicht bieten lassen. Das hätte ich mir nicht gefallen lassen. Da dachte ich, entschuldige mal, ein Federstrich anders und die Grenzziehungen wären anders gewesen von den Alliierten. Und dann hätte ich mal gern von dir wissen wollen, ob du dir das hättest gefallen lassen oder nicht.
Also es gibt ja zwei Debatten jetzt. Das eine ist, dass immer noch der Wessi herkommt und versucht uns zu erklären, wie wir gelebt haben. Ich merke, dass ich mit zunehmendem Alter da immer allergischer drauf reagiere. Ja. Und das zweite, immer dieser Vorwand, na, ihr habt ja die Demokratie nicht gelernt. Das ist das Zweite, wo ich langsam merke, ich will mir das nicht mehr sagen lassen. Passiert Ihnen sowas heute auch noch, gerade auch in Ihrem Umfeld, in dem Sie tätig sind?
Aber hat er Sie denn gelernt? Also der erste Demokratieversuch in den 20er Jahren ist krachend gescheitert. Ganz furchtbar. Aus dieser Erfahrung der Aufklärung zweier bitterer Weltkriege haben die klugen Väter des Grundgesetzes dann etwas aufgeschrieben, was der eigentliche Wert unserer Demokratie ist. Und da frage ich mich natürlich, ob der auch so im Westen verstanden wurde. Und die Erfahrung der Alliierten war, du musst ihnen etwas geben anstelle von. Wir sind ja Menschen, wir also bestehen aus Materie und Geist. Wir brauchen eine Idee, die über uns hinausgeht. Sie wussten also, den Kaiser können sie uns nicht nochmal geben. Und an deren Stelle trat der Konsum. Ja, der ganze Marshallplan war nichts anderes, als sozusagen eine Zustimmung zu einem neuen gesellschaftlichen System zu erkaufen über Wohlstand. Das war ein großer historischer Kraftakt. Da kann man Ihnen heute noch dafür danken, dass Sie das gemacht haben. Auch da haben wir ein absolut unterschiedliches Verständnis von dieser Zeit. Im Osten wurde Reparation geleistet. Heute haben wir ja noch teilweise, dass die Schienen jetzt endlich mal zweigleisig wieder gebaut werden, weil die Russen alles rausgerissen haben, verständlicherweise. Und trotzdem hat die DDR Schwerindustrie aufgebaut und ein Land zum Wohlstand versucht zu führen. Und im Westen war es eben die Konsumdemokratie. Und die ist jetzt gerade im Wackeln. Und wir dürfen doch nicht glauben, nur weil wir jetzt schon Flächenländer im Osten sehen, die eine merkwürdige Färbung, Parteienfärbung angenommen haben. Wir brauchen uns nur die Zweitstimmen in den alten Bundesländern angucken. Da ist die gleiche Färbung. Also hier muss gar keiner mit irgendjemandem im Finger aufeinander zeigen. Deswegen meine Eingangsfrage, haben Sie es wirklich genannt, die Demokratie? Ja, Sie hatten 40 Jahre lang eine Parteiendemokratie, die Sie erlernen konnten. Das heißt, Willensbildung des Volkes durch Parteien. Der Ossi hatte es nicht. Wir hatten zwar ein Mehrparteiensystem, aber wir beide wissen, dass das Proforma-Parteien waren. Und wenn man das umgehen wollte, dass man irgendwann gefragt wird oder als Bedingung, als Zugang für irgendeinen Job, dass man SED-Mitglied werden musste, sollte, dann hat man sich noch schnell in die LDPD oder was, die Ersatzparteien geflüchtet oder hat sich auf irgendeine andere Art und Weise dann eben verkniffen oder konnte dann keine Karriere machen. Aber Willensbildung, demokratische Willensbildung über Parteien hat der Ossi nie gelernt. Er hat Fundamentalopposition gelernt, Leipzig. Auf die Straße gehen und alles in Frage stellen. Und das Meckerwesen und das Eingabewesen.
Aber die Geschichte mit der Fundamentalopposition, also dieses Ich bin dagegen, worum geht's, ist das wirklich die Erklärung dafür, dass die Leute jetzt gerade hier auch in Schwedt ja in einem höheren Maße als woanders in Brandenburg dann ihre Stimmen bei der AfD gemacht haben?
Die Leute sind nicht doof. Das Internet und die Social Medias, wir begreifen noch gar nicht, was für ein Medium wir in der Hand haben, das an Wahrhaftigkeit genauso interessiert ist wie an Lüge. Und es ist so sehr einfach, in der Anonymität mit einem Vernichtungswillen dem anderen gegenüberzutreten. Es gibt ja auch eine Theorie, dass wenn wir uns von Antlitz zu Antlitz entgegentreten, dieser Vernichtungswille einfach unterdrückt wird. Und so funktioniert das, glaube ich, auch mit den sozialen Medien. Aber was ich sage, Leute sind nicht doof. Die kriegen mit, wenn gelogen wird. Und es wird sehr viel gelogen, auch im Sinne von, wir belügen uns selbst. Aus einem vielleicht einem Sinne von euphorisch, wir wollen es uns schöner reden, als es wirklich, als die Lage wirklich ist. Bestimmte Skandale bis in die Spitze der Bundesregierung werden nicht aufgeklärt. Und dann gibt es aber eine Partei, die steht dazu, dass sie lügt. Ich glaube, es spielt immer noch der Unterschied zwischen Stadt und Land eine Riesenrolle. Also wenn ich höre, dass mir Ortsteile von Potsdam verkauft werden, sie seien auch ländlicher Raum, dann muss ich sagen, nein, dort fährt noch eine Straßenbahn hin. Das ist ein Riesenunterschied und den muss ich als Politiker begreifen. Hier in Uckermark fährt keine Straßenbahn. Sie haben Glück, dass Sie heute mit dem Zug hierher gekommen sind. Und dann will man das Auto schlecht reden. Da gehen innerlich so viele Türen zu bei den Menschen, wo die sagen, verstehen die überhaupt noch ein bisschen was von den Lebensrealitäten? Wir sind hier absolut angewiesen auf den Individualverkehr. Wir sind auf den Diesel angewiesen. Darüber muss man ins Gespräch kommen, Grundannahmen vorziehen. Viele Türen haben sich geschlossen, weil man mit bestimmten Menschengruppen, als sie ihr Aber formuliert haben, nicht gesprochen hat. Und das hat mich damals schon so entsetzt. Wie können wir so weit kommen in einer offenen, liberalen, diversen Gesellschaft, deren Demokratie nur einen Wert hat, weil sie an die Rechtsstaatlichkeit gebunden ist, dass wir das Aber verbieten? Oder zumindest so zu tun, dass wir jemanden in die Ecke stellen, nur weil er sagt, ich sehe das ja alles ein Aber. Das sind Alltagserfahrungen. Und da haben sich Menschen, ich rede jetzt ganz bewusst von Pegida, die haben sich umgedreht, weil sie hoffen, dass der Staat mit seiner Staatsmacht hinter ihnen steht. Und er stand nicht hinter ihnen. Es standen ideologisch gefärbte Floskeln dahinter, dass wir das jetzt so machen wollen. Und voller nötiger Kritik ist dieser Satz, wir schaffen das. Wir haben einen Mitarbeiter im Haus, Moshtaba. Er ist in vergangener Woche jetzt nach 8 Jahren deutscher Staatsbürger geworden. Die Mutter ist aus Afghanistan, der Vater aus dem Iran. Der ist zu Fuß 2014, 2015 nach Deutschland gekommen. Nachdem er seine Ausbildung gemacht hat, habe ich mal alle eingeladen, die daran beteiligt waren, an seinem Weg hier. Es waren allein 25 Leute, die nötig waren, dass er hier irgendwo bei uns ankommt. Wir schaffen das? Das hätte ganz anders definiert werden müssen. Wir haben es nicht geschafft. Die Leute sind nicht doof. Sie erkennen die Widersprüche. Und das ist jetzt der Vorteil einer Demokratie. Sie sind über Wahlen dazu aufgerufen und in der Lage, Korrekturen einzufordern. Und ob die jetzt passen oder nicht, das ist erstmal Demokratie. Denn sehen wir mal das Positive bei den Landtagswahlen. Eine Wahlbeteiligung von 74% hat es noch nie gegeben. Also könnte man ja auch sagen, Demokratie funktioniert erstmal. Aber es ist dennoch eine ganz unwürdige Wahl gewesen, weil sie war voller Angst. Sie war auf der einen Seite voller Angst vor Verlust von Konsum, Verlust von dem, was Werte sind, womit man mal groß geworden ist. Und wenn man älter wird, hat man ja möglicherweise noch mehr Angst, dass das alles nicht mehr so funktioniert, man sich nicht mehr orientieren kann. Und auf der anderen Seite derer, die sogenannten etablierten demokratischen Parteien gewählt haben, dass die anderen die absolute Mehrheit bekommen. Angst auf beiden Seiten kann noch nicht die Grundlage eines Zusammenlebens sein. Wir brauchen doch nach wie vor den Wettbewerb der besten Ideen, wie wir unser Land gestalten. Die Grundlage wäre allerdings, dass wir uns, wenn wir zusammenkommen, immer erstmal darüber verständigen, was unsere Gemeinsamkeiten sind.
Ich spreche mit dem Intendanten der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, André Nicke. Diese ganzen politischen Debatten, Kultur, Kunst ist ja auch politisch. Welche Rolle spielen die in Ihrer alltäglichen Arbeit? Kommen die auch ins Theater rein? Gehen Sie damit um?
Ich muss Ihnen widersprechen. Kunst und Kultur sind nicht politisch.
Echt nicht?
Ich habe wirklich mal eine Weile so gedacht, dass man die Wirkung von Kunst und Kultur kann, wenn das Momentum da ist, eine politische Wirkung haben. Weil der Unterschied zwischen den Politikern, die über ihre Parteien ja durchaus auch sich abgrenzen müssen, und dem Ideologen vor allem, der muss am Ende sich durchsetzen. Und der Politiker darf dabei nicht alles. Die Kunst darf alles und muss am Ende nichts müssen.
Aber muss sie nicht gesellschaftliche Debatten aufnehmen, damit umgehen?
Wenn sie Relevanz erzeugen möchte, dann tut sie gut daran, gesellschaftliche Strömungen aufzunehmen. Nein, das sage ich wirklich vor dem Hintergrund, weil ich eben gebranntes Kind bin und Ostkind bin und sehr feine Antennen dafür habe, wenn man von mir erwartet, dass wir uns zu positionieren haben im Sinne von einer herrschenden Meinung. Da bin ich gern bei Peymann, der sagt, als er das BI übernommen hatte damals, er muss ein Reißzahn sein im Arsch der Mächtigen. Was können wir denn als Theater? Wir können über die historische Vergleichbarkeit Perspektiven eröffnen, die man im Alltag einfach nicht mehr wahrnimmt. Wir müssen und können Kontext liefern zu historischen Ereignissen, die im Moment passieren. Wir sollten nicht zu nah ranrücken. Also ich benutze gerne das Bild von einem Fernglas, nicht, dass wir ein Brennglas benutzen, um es noch zu vergrößern. Die unmittelbare Reaktion auf Tagesereignisse überlasse ich gerne wirklich dem Kabarett. Aber Kunst wird doch in der Regel relevant und das erfahren wir dadurch, dass Stücke eben heute immer noch gespielt werden, die 2.500 Jahre alt sind. Wenn wir das Fernglas umdrehen und wir rücken es weg von uns, dann erkennen wir nämlich, was auf die Ferne immer noch so wichtig war, dass es wahrscheinlich mit unserem Sein als Gesellschaften, als individueller Mensch irgendwie zu tun hat. Und wenn ich diesen Druck spüre, dass ich jetzt Erfüllungsgehilfe von einer vorherrschenden Ideologie werden soll, dann fängt es mich an zu schütteln, muss ich ganz so ehrlich sagen.
Merken Sie das auch, dass es auch so ein Bedürfnis der Leute gibt, jetzt in dieser Situation, wo viele nicht wissen, wie es weitergeht, wo eine große ja auch Ratlosigkeit, Frustration herrscht, dass Sie auch als Theater mit dem, was Sie tun, Theater quasi, auch gebraucht werden, einfach aus einem Ort, wo es um mal was ganz anderes geht?
Das hier sowieso. Also Brecht sagt ja im kleinen Organon über das Theater, die nobelste Funktion des Theaters sei das Vergnügen. Das hat mich als Schauspielstudent total erschüttert, weil man dachte ja so, hehre Kunst, das hat ja mit dem trivialen Vergnügungslokal nichts zu tun. Ja gut, der Mann war ja klug genug, das dialektisch zu verstehen, was da der Sinn von Vergnügen und Unterhaltung ist. Sich zu unterhalten, zusammenzukommen, Anwesenheit, Antlitz zu Antlitz. Da drückt den Tötungsimpuls den anderen gegenüber, weil alles, was anders ist, ist ja eine soziale Scheinart und das müssen wir ja beseitigen, damit wir selber im Hochstatus sind, weil es uns dadurch gut geht. Und außerdem sind wir ja noch Fluchttiere, das sollen wir auch nicht vergessen. Die erste Erscheinungsform des Neuen ist der Schrecken. Das heißt, wir laufen immer erstmal weg und haben Angst davor. Und dann müssen wir über einen Annäherungsprozess verstehen, dass das Neue seinen Schrecken verlieren kann. Und da bin ich bei einer Funktion vom Theater, die ich für die wichtigste überhaupt halte, ausgehend von einem Satz von Benno Besson, französischer Theatermacher, der in der DDR gearbeitet hat. Theater kostet, bringt aber auch Gewinn. Wenn auch abseits von Profit. Im Theater kann man leben lernen. Jetzt kommt mein Gedanke ergänzend dazu. So wie das Militär seine Sandkastenspiele spielt, um die Gewinnbarkeit von Kriegen durchzuexerzieren. So glaube ich, braucht eine Gesellschaft Theater, um die Gewinnbarkeit des Individuums in einer komplexen Umgebung in der Frage von Krieg und Frieden durchzuspielen, um das Überleben zu simulieren, um nach Wegen zu suchen, wie kann der Einzelne oder wie kann eine Gruppe von Menschen überleben. Denn wir tun ja nur so, als ob wir spielen. Im Luftreich des Traums, wie Heinrich Heine schreibt, gehört den Deutschen die Herrschaft unbestritten. Weil im Schutzraum der Kunst darf der Wolf die Großmutter fressen und die Kinder lernen am Ende dennoch, dass er sie gar nicht gefressen hat. Und sie lernen ein zweites, dass ich als Einzelner Angst haben kann, aber in der Gruppe von Menschen lachen wir den Wolf aus. Es ist wirklich, wir können nicht früh genug anfangen mit kultureller Bildung, mit ästhetischer Alphabetisierung und sie in die Theater zu holen, in die Musikschulen zu bringen. Den Sport will ich an der Stelle nicht vergessen. Der ist genauso wichtig in der Form einer körperlichen Wahrnehmung, um sie an das Leben zu gewöhnen. Ich glaube, über kulturelle Prägungen konditionieren wir die Menschen für Gesellschaftliches, für Soziales, für Politisches.
Fürs Leben lernen, auch im Theater, haben Sie gesagt.
Ja.
Was lernen heute junge Menschen von Paul und Paula?
Ganz provokativ, es war eine geile Zeit. Wenn man als junger Mensch groß wird, ich glaube, egal in welcher Gesellschaft, sicher streitbar. Es gab ein Leben in der DDR, in dem man lieben konnte. Es gab ein Leben in der DDR, das genauso Platz gelassen hat für das Individuum und für das Individuelle. Der Preis allerdings war ein viel höherer. Das gilt es nach zu früh vermitteln. Kurz gefasst, du bist immer frei, du musst nur den Preis dafür bezahlen. Paula bezahlt mit dem Leben am Ende. Ein so revolutionärer Film in der DDR, es ist ja unglaublich. Auch hier wieder drei Erschütterungen, die ich in der DDR hatte. Paul und Paula. Und das ist das große Bild im Osthafen, der Lastkahn, der mit einem Flower Power Segel da kannte ich nicht. War eine völlig fremde Welt für mich. In Bautzen groß geworden, im Tal der Ahnungslosen. Im Radio konnte man Marias hören. Stimme der Kritik mit Friedrich Luft. Wahrscheinlich bin ich deshalb zum Theater gegangen. Zweite Erschütterung. Solo Sunny. Eine so unverstellter Blick auf Realität, auf ein Frauenbild, auf eine Architektur, wo diese Band umherzieht. Und jedes Mal im Kopf, dürfen die denn das? Bei Paul und Paula dürfen die denn das? Bei Solo Sunny dürfen die denn das? Und dann singt Zilli irgendwie so eine kleine Frau, so eine große Lust, solche schlaffen Titten. Und wieder bei mir, dürfen die denn das? Wahnsinn. Der Künstler in mir folgt jetzt auch dem Impuls, das eigene Leben aufzuarbeiten und abzuarbeiten. Und Paul und Paula gehört also unbedingt dazu. Und ich hoffe, dass sich etwas davon überträgt, dass wir durchaus ein Leben hatten und dass es vielleicht hilft, einzuordnen, warum es einen Blick auf die DDR gibt, von der Elterngeneration, von jenen Jugendlichen, die jetzt möglicherweise Ossis sind, obwohl sie nie im Osten groß geworden sind, weil auch ein Teil der Erzählung des Ostens ein anderer ist, als er in den Zuschreibungen von außen versucht wird, immer darzustellen. Die Erklärungshoheit liegt angeblich woanders. Und jetzt meldet sich der Ossi zu Wort und sagt, es gibt aber auch noch andere Geschichten.
Und das Schönste wäre dann, wenn Eltern mit ihren Kindern kommen, oder?
Das hoffe ich. Und ich muss mal auf die Musik eingehen. Also ja. Ich rede ja von Medienbruch. Wir haben ja lange überlegt, ob wir wirklich das Drehbuch inszenieren, die Legende von Paul und Paula, oder ob wir dann, Plenzdorf schrieb ja später den Roman, die Legende vom Glück ohne Ende, 78, Freier Klier, dann hier inszeniert. 83, das erzählt ja die Geschichte danach noch weitergehend, der ganze zweite Teil. Ich habe gesagt, nein, ich brauche die große Liebesgeschichte. Tristan und Isolde, Romeo und Julia, Paul und Paula, würde ich jetzt wirklich diese Linie aufmachen. Alles muss tragisch enden. Und den Medienbruch, einen Film auf die Bühne zu bringen mit seinen schnellen Schnitten und dem Vermögen der Kamera groß ein Gesicht einzufangen und damit eine innere Welt zu erzählen, haben wir ja im Theater nicht. Und ich wollte jetzt nicht mit einem Team von Kameras auf der Bühne unterwegs sein, um diese große innere Regung da zu machen. Und unser Transportmittel ist die DDR-Musik, Rock- und Popmusik. Also die Pudis haben ja sowieso unvergessliche Songs für den ganzen Film komponiert, wenn ein Mensch kurze Zeit lebt oder geht zu ihr, lass deinen Kragen steigen. Und ich, der mit dieser Musik groß geworden ist, die deutschsprachig war und die eine gute Musik ist. Wir haben sie wirklich an Stellen, in unserer Inszenierung bieten wir die jetzt an, wo das innere Ich weitererzählt, wie geht's mir gerade, wie fühle ich gerade. Und ich glaube, das ist punktgenau und das ist so eine Musik, die... Also Musik macht ja keinen Umweg über den Kopf, die geht sofort ins Bauch, sie geht sofort ins Gefühl und ich glaube, damit erzählen wir nochmal auf einer ganz anderen Ebene, auch für junge Menschen, über ein Gefühl. Über Gefühl kann sie jetzt nicht streiten, über Worte kann man wahnsinnig streiten. Ja, und Tragödie und Komödie liegen auch in dieser Inszenierung dicht beieinander und in dem Stück. Das Tolle ist ja, in der Komödie ist der Held rettbar ins Schicksal verstrickt, in der Tragödie unrettbar. Deswegen sagt ja Karl Marx auch den wunderbaren Satz, Geschichte wiederholt sich, das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Komödie. Beim ersten Mal wussten die handelnden Akteure nicht, wo es hinführt. Es musste tragisch enden. Beim zweiten Mal hätten wir die Chance aus historischer Erfahrung, jetzt wieder Vergleichbarkeit, das können wir als Theater leisten. Deswegen ist ja Eichelhoff so wichtig, deswegen ist Shakespeare so wichtig, Heiner Müller, Brecht, Paul und Paula, Plenzdorf. Damit wir wissen, was schon mal war und wo es uns hingeführt hat. Jetzt können wir korrigierend eingreifen, weil Theater hat die Möglichkeit, die Welt als veränderbar darzustellen. Und da sind wir bei einer dialektischen Aufruf und dem Publikum zu sagen, du dort unten, du hast es in der Hand. Und da sollte auch immer der dialektische Widerspruch zwischen oben und unten bleiben. Ein Einvernehmen zwischen unten und oben, wie es oftmals im Theater jetzt schon stattfindet, ist nicht produktiv. Es muss ein Widerspruch bleiben. Einer der schönsten Sätze bei Plenzdorf in Paul und Paula ist, Das sagt der Professor zu Paula, wenn du ein bisschen von Philosophie verstehen würdest, dann würde ich dir sagen können, Ideal und Wirklichkeit gehen nie überein. Ein Rest bleibt immer. Und dieser Rest ist es, den wir brauchen, um Welt zu verändern.
Das war der Intendant der Opermärkischen Bühnen Schwedt, Schauspieler, Regisseur, Ostdeutscher André Nicke. Ich bin Ulrike Bieritz, bedanke mich für die Einladung nach Schwedt, dass ich hier ins Theater kommen durfte für das Gespräch und Ihre Zeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.